Der Krieg gegen Libyen, 2011. Als 2011, kurz nach dem Unfall in Fukushima, das OPEC-Mitglied Libyen angegriffen wurde, kam umgehend die Vermutung auf, es handle sich erneut um einen Erdölbeutezug. Libyen produzierte vor dem Krieg 1,6 Millionen Fass Erdöl pro Tag und verfügt bekanntlich über die größten Erdölreserven Afrikas. Doch in der Öffentlichkeit wurde erneut wenig über Erdöl gesprochen. In Europa wie in den USA erklärten Politiker und die meisten Medien, dass es einzig darum gehe, dem libyschen Volk zu helfen. Am 19. März 2011 begannen Frankreich, Großbritannien und die USA mit Luftangriffen auf Libyen. Zwei Tage zuvor hatten sie als Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates in New York eine Resolution zur Errichtung einer libyschen Flugverbotszone verabschiedet. Wir werden uns mit der Bundeswehr an diesem Militäreinsatz in Libyen nicht beteiligen, erklärte der deutsche Außenminister Guido Westerwelle. In der Abstimmung vom 17. März im UNO-Sicherheitsrat über die Resolution 1973 enthielt sich Deutschland zusammen mit China, Russland, Brasilien und Indien der Stimme. Ein Veto gegen den Einsatz gab es nicht. Der libysche Diktator Muammar Gaddafi hatte der NATO-Übermacht nichts entgegenzusetzen. Am 23. August 2011 fiel Tripolis und schon am 20. Oktober 2011 endete der Krieg mit dem Tod von Gaddafi in Sirte. Fünf Tage nach dem Tod des Diktators verkündete ein Sprecher der siegreichen libyschen Rebellen, man habe Gaddafi zusammen mit der Leiche seines Sohnes Mutassim an einem geheimen Ort in der mehr als 1 Million Quadratmeter großen libyschen Wüste vergraben. Mit dem Wüstenbegräbnis wollen Libyens neue Führer verhindern, dass Gaddafis Anhänger dessen Grab als Wallfahrtsort nutzen, berichtete die Presse. In Europa gab es sowohl Befürworter wie auch Gegner des Libyen-Krieges. Reinhard Merkel, Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg, erklärte richtig, dass Völkerrecht verbiete diesen Krieg, denn es enthalte ein striktes Verbot des militärischen Eingreifens in Bürgerkriegen auf fremdem Territorium. Gaddafi sei ein Schurke, dessen Entfernung von der Macht ein Segen wäre, räumte Merkel ein. Aber die Annahme, die ihn bekämpfenden Rebellen seien eine Demokratiebewegung mit homogenen freiheitlichen Zielen, ist lebensblind. Niemand durchschaue das dunkle Gemisch politisch-ideologischer Orientierung der Rebellen. Der demokratische Interventionismus propagiert 2003, als sich die irakischen Massenvernichtungswaffen als Lüge erwiesen und jetzt in der euphemistischen Maske einer Pflicht zur kriegerischen Hilfe im Freiheitskampf wiedererstanden, ist politisch, ethisch und völkerrechtlich eine Missgeburt, so die scharfe, aber völlig berechtigte Kritik des deutschen Strafrechtsprofessors. Der amerikanische Präsident Barack Obama, der französische Präsident Nicolas Sarkozy und der britische Premierminister David Cameron, die den Krieg anführten, vertraten eine ganz andere Haltung. Die USA hätten eine moralische Verpflichtung, argumentierte Obama, die horrende Gewalt in Libyen zu stoppen. Er habe den Krieg befohlen, um Zivilisten zu schützen, eine Armee auf ihrem Vormarsch zu stoppen und ein Massaker zu verhindern, beteuerte Obama die gänzlich uneigennützigen Motive der USA. Gaddafi habe eine militärische Kampagne gegen das libysche Volk geführt. Unschuldige Menschen wurden umgebracht, kritisierte der US-Präsident und Friedensnobelpreisträger. Gaddafi sei mit Kampfjets und Militärhelikoptern gegen die eigene Bevölkerung vorgegangen, die sich gegen den Angriff aus der Luft nicht wehren konnte. Seine Truppen seien auf dem Weg nach Benghazi gewesen. Wir wussten, dass wenn wir einen weiteren Tag gewartet hätten, es in Benghazi zu einem Massaker hätte kommen können, mit Auswirkungen auf die ganze Region und zur Schande des Gewissens der Welt. Der französische Journalist Julien Teil versuchte nach dem Krieg zu prüfen, ob die Behauptungen des amerikanischen Präsidenten Obama stimmten. Als im UNO-Sicherheitsrat am 17. März die Resolution verabschiedet wurde, waren die Anschuldigungen gegen Gaddafi, dass er seine eigene Bevölkerung bombardierte und Tausende getötet hatte. Julien Teil suchte Beweise für diese Anschuldigungen und fand heraus, dass die brisanten Anschuldigungen erstmals am 25. Februar 2011 in einer Sitzung des UNO-Menschenrechtsrates in Genf aufgetaucht und dort vom Libyer Sliman Bushigir geäußert worden waren, einem Gegner von Gaddafi. Bushigir, Generalsekretär der libyschen Menschenrechtsliga, hatte selber ein Interesse am Sturz von Gaddafi und wurde nach dem Sieg der Rebellen zum libyschen Botschafter in der Schweiz ernannt. Bevor die NATO mit dem Bombardement von Libyen begann, sprach Bushigir in Genf vor dem Menschenrechtsrat von 6.000 Toten, davon 3.000 alleine in Tripolis. Bushigir war somit der Kronzeuge für den Kriegsgrund. Der hartnäckige französische Journalist Julien Teil traf deshalb den Libyer Bushigir persönlich und wollte von ihm wissen, welche Beweise er für seine Zahl von 6.000 Toten habe. Zum Erstaunen von Teil erklärte ihm Bushigir vor laufender Kamera, er habe keine Beweise. Diese Zahl habe er von Jibril Mahmoud vom Wafala-Stamm erhalten, ebenfalls ein Gegner von Gaddafi. Jibril, der in den USA promoviert hatte, diente vor dem Krieg in Gaddafis Regierung, lief dann aber zu den Rebellen über und war während des Krieges Mitglied des Nationalen Übergangsrates, aus dem nach dem Tode von Gaddafi die neue Regierung von Libyen hervorging. Die Enthüllungen des französischen Journalisten waren brisant, denn sie zeigten, dass der Ausbruch des Libyen-Krieges 2011 wie schon der Ausbruch des Irak-Krieges 2003 auf Desinformation beruhte. Es gibt keine Beweise, welche den humanitären Krieg gegen Libyen rechtfertigen, so das Fazit von Teil. Der kurze Krieg forderte 30.000 Menschenleben. Doch die 6.000 Toten, welche vor dem NATO-Einsatz als Grund für den Krieg zitiert worden waren, können nicht belegt werden. Die Zahlen stammen von den politischen Gegnern Gaddafis, Sliman Bushigir und Jibril Mahmoud, die ihre eigene Agenda verfolgten. Die Zusammensetzung der libyschen Rebellen und die internationale Unterstützung, welche sie vor und während des Krieges erhalten haben, bleiben Gegenstand historischer Forschung. Im März 2011 berichtete die New York Times, dass Präsident Obama vor einigen Wochen einen geheimen Befehl unterschrieben hat, der es der CIA erlaubte, die Rebellen mit Waffen und anderem Material zu unterstützen. Die New York Times enthüllte, dass eine westliche Schattenarmee aus CIA-Einheiten und britischen Spezialisten aus dem Geheimdienst MI6 und der militärischen Eliteeinheit Special Air Service die Rebellen in Libyen unterstützten, obschon Obama in der Öffentlichkeit betonte, dass keine amerikanischen Bodentruppen am Krieg teilnehmen würden. Auch das kleine Land Katar lieferte Waffen an die Rebellen, um Gaddafi zu stürzen. Ab wann genau Katar, London und Washington die libyschen Rebellen insgeheim unterstützten, ließ die New York Times offen. Belegt ist damit aber, dass die Geheimdienste CIA und MI6 zum Sturz von Gaddafi beitrugen. Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, hatte US-Senator Hiram Johnson 1917 vor dem amerikanischen Kongress gewarnt. Diese Beobachtung hat auch fast 100 Jahre später nichts von ihrer Aktualität verloren. Wir haben hier einen Fall, den man als den Nebel des Krieges bezeichnen kann, kommentierte der ehemalige französische Geheimdienstmitarbeiter Claude Moniquet den Ausbruch des Libyenkrieges. Es ist sehr gut möglich, dass einige Verbrechen, die man Gaddafi anhängte, falsch oder übertrieben waren. Trotzdem sei der Krieg richtig gewesen, glaubte Moniquet und argumentierte historisch. Wir haben die Aufzeichnungen über die 40 Jahre seiner Herrschaft. Gaddafi war ein Terrorist, ein Krimineller. Es ist gefährlich, Angriffskriege mit Verweis auf den historischen Leistungsausweis einer Regierung zu begründen, denn Angriffskriege sind gemäß UNO-Charta verboten und kriminelle Herrscher gibt es viele. Trotzdem habe ich in der Schweiz beobachtet, dass viele den Sturz und den Tod von Gaddafi begrüßten, obschon die Schweiz nicht aktiv am Krieg teilnahm. Dies, weil Gaddafi die Schweiz wiederholt übel beschimpft und zwei Schweizer Geschäftsleute, den Aargauer Max Göldi und den Waadtländer Rashid Hamdani, willkürlich in Libyen als Geiseln festgehalten hatte. Der Streit zwischen der Schweiz und Libyen begann 3 Jahre vor dem NATO-Krieg. Er wurde durch den jüngsten Sohn von Gaddafi, Mutassim Bilal Gaddafi, genannt Hannibal, entfacht, der im Sommer 2008 mit seiner Frau Aline und Bediensteten im teuren Genfer Hotel Président Wilson 10 Suiten mietete. Am 15. Juli 2008 wurde Hannibal von zwei seiner Hausangestellten beschuldigt, sie im Hotel verprügelt zu haben, worauf der Genfer Untersuchungsrichter Michel Alexandre Graber die Festnahme der prominenten Gäste anordnete. Die Genfer Polizei fuhr ins Hotel, legte Hannibal Handschellen an und führte ihn ab. Obschon der Sohn von Gaddafi und seine Frau nach dem Verhör durch Untersuchungsrichter Graber gegen Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt wurden und nach Libyen zurückreisen konnten, reagierte Tripolis erzürnt. Libyen wusste, dass die Schweiz auf Erdölimporte angewiesen ist und unterbrach daher am 8. Oktober 2008 die Lieferungen an die Schweiz. Gaddafi dreht der Schweiz den Ölhahn zu, titelten die Schweizer Medien alarmiert. Um den Ausfall der Lieferungen aus Libyen zu kompensieren, importierten die Schweizer vermehrt Rohöl aus anderen Ländern. Die Statistik zeigt diese Entwicklung deutlich. Von 1991 bis 2008 war Libyen der wichtigste Rohöllieferant für die Schweiz. Im Jahre 1991 importierte die Schweiz 4,5 Millionen Tonnen Rohöl, wovon 41% aus Libyen stammten. Andere Länder lieferten deutlich weniger, darunter Großbritannien 31%, Norwegen 14%, Saudi-Arabien 8% und Nigeria 5%. Die Schweiz importierte zudem Fertigprodukte aus Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Ländern, die aber ihrerseits auf Rohölimporte angewiesen waren. Obschon die Herkunft des Rohöls von Jahr zu Jahr variierte, blieb Libyen der wichtigste Lieferant für die Schweiz. Im Jahre 2006 deckte Gaddafi 48% des Schweizer Rohölbedarfs ab, gefolgt von Nigeria 30%. Im Jahr 2008 kamen sogar 70% des Schweizer Rohöls aus Libyen. Nach dem Streit mit Hannibal reduzierte die Schweiz ihre Rohölimporte aus Libyen. Im Jahre 2010 kamen nur noch 17% des Rohöls aus Libyen, während neu Kasachstan 33% zum wichtigsten Rohöllieferanten aufgestiegen war, vor Aserbaidschan 31% und Nigeria 9%. Vor Kriegsausbruch waren der italienische Erdölkonzern Eni, der französische Erdölkonzern Total und auch die amerikanischen Firmen Marathon, ConocoPhillips und Amerada Hess in Libyen aktiv gewesen. Verschiedene Erdölfirmen beklagten indes das zunehmend unkalkulierbare Verhalten von Libyens staatlicher Erdölfirma. Kritiker des Krieges gegen Libyen, wie etwa der Wirtschaftsprofessor Michel Chosudowski von der Universität Ottawa in Kanada, erklärten, der Libyen-Krieg sei wie der Irak-Krieg ein Erdölbeutezug gewesen. Das Ziel hinter dem Krieg gegen Libyen ist nicht, demokratische Verhältnisse zu schaffen, so Chosudowski, sondern die Erdölreserven Libyens zu erbeuten, die staatseigene National Oil Corporation, NOC, zu destabilisieren und letztendlich die Erdölindustrie des Landes zu privatisieren.